NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und willkommen zum Echo des Tages. In wenigen Stunden werden die Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro feierlich eröffnet. Dazu gleich ein Live-Gespräch und auch unser Kommentar. Weitere Themen: ist Bundeskanzlerin Angela Merkel aufgrund ihrer Flüchtlingspolitik unbeliebter geworden, wie es eine Meinungsumfrage besagt? Machtverlust für die südafrikanische Regierungspartei ANC bei Kommunalwahlen, der Brexit und die milliardenschweren Pensionslasten für britische EU-Beamte, Nordrhein-Westfalen verschärft den Druck auf Steuerhinterziehung mit Auslandskonten, Ermittlungen gegen alternatives Krebszentrum in Brüggen und der AC Mailand wird an chinesische Investoren verkauft. Im Studio Ferdinand Klien. Eigentlich sollen alle 4 Jahre Olympische Spiele den Sportsgeist fördern und die friedliche internationale Verständigung zwischen allen Völkern ermöglichen. Doch eine gewinnorientierte Vermarktung durch das IOC, Doping und Korruption in dem Austragenland Brasilien werfen ihre Schatten voraus. In der Nacht sorgte ein Urteil des Sportgerichtshofs Kass für Aufregung. Deren Richter kippten eine IOC-Verfügung, wonach eine ehemals gedopte russische Schwimmerin nicht hätte starten dürfen. Holger Dahl in Rio de Janeiro, gilt dieses Urteil nur für die Betroffene oder könnte es weiteren Russen jetzt in letzter Minute eine Teilnahme ermöglichen?
Ja, da stehen tatsächlich noch ein paar mehr auf dem Tableau. Es braucht jetzt auch noch eine endgültige Bestätigung. Also gerade bei der Schwimmerin, bei der Weltmeisterin Julia Jefimova steht diese Bestätigung noch aus. Aber sie ist jetzt deutlich wahrscheinlicher geworden. Und damit aus meiner Sicht der Dopingschatten, der auf diesen Olympischen Spielen lastet, noch ein kleines bisschen größer. Wobei die eigentliche Überraschung jetzt das nicht ist, dass der Sportgerichtshof Kass die Weichen in diese Richtung gestellt hat.
Das IOC hat ja sein Bedauern zur Entscheidung des Sportgerichtshofes zum Ausdruck gebracht. Was kann es denn jetzt noch ausrichten, zumal ja der deutsche Präsident Thomas Bach wegen seiner Nähe zum russischen Präsidenten Putin ohnehin schon in der Kritik steht?
Also da ist kaum noch irgendwas wieder gut zu machen. Thomas Bach hat ja angekündigt, dass es so eine Art Reform des Welt-Anti-Doping-Kampfes geben wird nach diesen Olympischen Spielen. Aber er ist ja auch mal als großer Reformator des kompletten Sportsystems angetreten. Aus Sicht vieler Beobachter und auch aus meiner Sicht ist er da tatsächlich hinter den Erwartungen deutlich zurückgeblieben. Deswegen müssen wir wahrscheinlich auch mit dieser Ankündigung ein bisschen vorsichtig umgehen.
Papst Franziskus hat per Twitter alle Teilnehmer ermahnt, Zitat, seid immer Botschafter der Brüderlichkeit und eines echten Sportgeistes. Werden die Spiele denn ab heute Abend so verlaufen?
Ja, der Spitzensport, da können wir, glaube ich, auch ein philosophisches Seminar dazu abhalten und auch ein moralisches. Gerade da, wo so viel Geld im Spiel ist, wo es um Ruhm und Ehre geht, wo die Bühne so groß ist, wo Milliarden zugucken, da ist das Thema Fairplay und auch gerade in Hinsicht auf Doping ein so komplexes und ein so schwieriges. Ich mag mich da nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, die Jugend der Welt ist hier zusammengekommen, um faire Spiele abzuhalten. Es geht darum, dass die Regeln auch überwacht werden müssen und dass es dann auch Konsequenzen gibt und da habe ich zuletzt einige Schwachstellen gesehen.
Wie steht es mit der Infrastruktur? Neue Autobahn, die U-Bahn, wird das funktionieren?
Ja, also bin ich ganz optimistisch. U-Bahn, diese neue Linie bin ich schon gefahren, Schnellbuslinie, damit war ich auch schon unterwegs. Das macht alles einen guten Eindruck. Das kommt den Bürgern von Rio de Janeiro allerdings noch überhaupt nicht zugute, denn ist im Moment erstmal nur für Akkreditierte, also für zugelassene Journalisten und für die olympische Familie zugelassen und dann eben auch für Ticketinhaber. Das wird noch eine Weile dauern, bis man hier in der Stadt davon profitieren kann. Und dementsprechend wird das jetzt auch nicht sein, was die Stimmung deutlich anhebt in der Bevölkerung von Rio de Janeiro.
Vielen Dank, Holger Dahl. In wenigen Stunden um 1 Uhr nachts unserer Zeit beginnt das Olympiaspektakel im Maracana-Stadion, dem Ort des deutschen WM-Sieges aus dem Jahre 2014. Lars Becker.
Eine Hommage an Brasiliens Vielfalt und Lebensfreude, verbunden mit einem Appell zur Rettung des bedrohten Planeten. Die Eröffnungsfeier im legendären Maracana, ein fröhliches und nachdenkliches Fest ohne Bombast. Eine Droge gegen die Depression im krisengeplagten Brasilien soll es sein. Die Inszenierung beginnt mit dem Rundflug eines legendären Doppeldeckers, zeigt die atemberaubende Schönheit Rio de Janeiros. Skizziert die Geschichte des Landes von den Ursprüngen über die Landung der portugiesischen Eroberer bis heute. Der Blick aber ist in die Zukunft gerichtet mit einer zentralen Botschaft: Nachhaltigkeit. Der dringende Kampf gegen Klimawandel und Umweltzerstörung. Dann der Einmarsch der 206 beteiligten Nationen, fast 11.000 Athletinnen und Athleten, alle mit einem Setzling in der Hand. Erstmals zieht auch ein Flüchtlingsteam unter IOC-Flagge ein. Ganz früh dabei Alemannia mit Fahnenträger Timo Boll.
Ich bin einfach nur stolz. Wahnsinniges Gefühl. Vielleicht sogar der Höhepunkt nochmal meiner Karriere.
Und die Erwartungen an die Eröffnungsfeier?
Viel Samba.
Sehr viel Samba. Aber auch brasilianische Funk- und Rap-Musik. Zum Abschluss ein wildes, farbiges Rhythmusspektakel. Die Karnevalsparade der besten Samba-Schulen Brasiliens. Es wird eine große Show. Fröhlich, bunt, laut, aber auch nachdenklich.
Eine große Show, doch steht Olympia in Rio de Janeiro am Scheideweg. Hören Sie den Kommentar um Echtes Tages von Holger Gersker.
16 Wettkampftage und eine große Chance. Die Chance, Olympische Spiele wieder als Sportfest wahrzunehmen. Olympia, das waren seit den großartigen Sommerspielen vor 4 Jahren in London, ein großes im Geldschwimmen, als Russland rund um Sotschi Olympische Winterspiele aus dem Boden stapfte. Gefolgt vom großen Posen des russischen Präsidenten. Es war ein Versteckspiel mit russischen Dopingproben in den Laboren von Sotschi und Moskau. Es war das große Weglaufen vor der Ehre, Olympiagastgeber zu sein. Hamburg hat dabei auch eine Medaille gewonnen. Dann war es ein Wettlauf gegen die Zeit, alle Olympiabauten in Rio fertigzustellen, bevor die Kassen leer sind. Und zuletzt war es ein Ringen vor den Gerichten der Welt um das Startrecht oder das Startverbot für russische Athleten. Nebenbei noch ein Kinnhaken für die Whistleblowerin Julia Stepanova. Aufs Kreuz gelegt wurden dabei vor allem die olympischen Ideale. Und jetzt also Olympische Sommerspiele in Rio. Die ersten in Südamerika. Eigentlich ein stolzer Moment. Die Rede war davon in den letzten Tagen nicht. Es ging um miese Stimmung. Aber wer ehrlich zurückblickt, nicht viel anders war das am Vorabend der Olympischen Spiele von London. Dann kam die großartige Eröffnungsfeier und schon waren die Briten so proud, so stolz, sich der Welt zu präsentieren und feierten 16 Tage lang durch. Nicht wenige glauben, dass der Funke auch zu den Brasilianern überspringen könnte, wenn die Zündung klappt. Entweder durch die Feier oder durch sportliche Erfolge der Gastgeber. Die Rahmenbedingungen sind gegeben. Die brasilianische Improvisationskunst könnte das Transport- und Logistikchaos kaschieren. Die Sportstätten sind fertig, wenn auch nicht auf Hochglanz poliert. Tolle Fernsehbilder sind allemal garantiert. Vom grandios gelegenen Segelrevier, aus dem legendären Stadion Maracana und aus der Beachvolleyball-Arena am Strand von Copacabana. Es wird dramatische Wettkämpfe geben, große Emotionen, Helden und Verlierer. Und zwar für die ganze Welt. Ein Gemeinschaftserlebnis, das es sonst nirgendwo mehr gibt. Auch an einer Fußball-WM nehmen nur 32 Länder teil und nicht alle wie an Olympischen Spielen. Syrer und Palästinenser, Israeli und Afghanen, sogar ein Flüchtlingsteam ist dabei. Das hehre olympische Ideal von der Völkerverständigung. Im olympischen Dorf wird es noch gelebt. Auch Russen sind dabei, mit der dunkelgelben Karte vorbestraft. Aber okay, es ist ja ohnehin nicht mehr zu ändern. Die nächsten 16 Tage werden zeigen, ob Laufen, Schwimmen und Rudern das Publikum hier in Rio und in aller Welt noch begeistern können oder ob Wettdopen, Sportgerichtsverhandlungen und Kommerz Zuschauer und Fans mehrheitlich abschrecken. Die Sportler und Funktionäre haben eine Chance. Die Chance, olympische Ideale endlich wieder mit Leben zu füllen. Ich bin gespannt, ob diese Chance genutzt wird.
Holger Gersker kommentiert am Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info. Im jüngsten ARD-Deutschland-Trend sind die Zustimmungswerte für Bundeskanzlerin Angela Merkel um 12 Punkte auf 47% abgesagt. Zugleich gingen die entsprechenden Werte für CSU-Chef Horst Seehofer, einem ihrer schärfsten Kritiker in der Flüchtlingskrise, um 11 Punkte auf 44% nach oben. Wie sehr diese Zahlen empirisch, so der wissenschaftliche Fachbegriff, haltbar sind, darüber streiten die Meinungsforscher. Jörg Seiselberg über ein mögliches Szenario des politischen Machtverlustes.
Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Die neuesten Umfragezahlen haben den Streit in der Union über den richtigen Kurs in der Flüchtlingspolitik weiter angeheizt und den innerparteilichen Druck auf Angela Merkel erhöht. Der Wirtschaftsausschussvorsitzende Peter Ramsau von der CSU nannte es in der Bild-Zeitung eine, Zitat, Provokation, dass die Kanzlerin weiterhin an ihrem Wir schaffen das Kurs festhält. Auch einer der prominentesten Merkel-Kritiker in der Unionsfraktion, Wolfgang Bosbach, sieht die Flüchtlingspolitik als Hauptgrund für den Umfrageabsturz der Kanzlerin. Der in der vergangenen Woche von Merkel präsentierte 9-Punkte-Plan ginge zwar in die richtige Richtung, aber
ein 10. Punkt hätte meiner Überzeugung nach dazukommen müssen. Wir müssen wissen, wer in unser Land kommt, mit welcher Identität und mit welcher Nationalität.
Es sei positiv, so Bosbach, dass die Zahl ankommender Flüchtlinge zurückgeht. Gleichzeitig aber stünde die Kanzlerin mit ihrem Kurs der Willkommenskultur vor neuen Herausforderungen.
Zurzeit findet doch in erheblichem Umfange eine Zuwanderung in die sozialen Sicherungssysteme statt. Also wie schaffen wir es, die Menschen aus den Sozialsystemen herauszuholen und in eine Beschäftigung zu bringen? Das wird viel Zeit dauern, das wird im Übrigen auch viel Geld kosten. Und das darf man nicht verschweigen.
Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Karl-Georg Wellmann fordert von der Kanzlerin eine Kurskorrektur. Es sei so Wellmann nicht besonders glücklich, wenn Merkel an ihrer Linie "Wir schaffen das" festhalte. Die Flüchtlingszahlen senken und die Zahl der Polizisten stiege, dies sei positiv. Jetzt aber müsse auch die Rhetorik diesem Kurs angepasst werden, so der CDU-Wirtschaftspolitiker. Verteidigt wird Merkel unter anderem vom CDU-Europaabgeordneten Elmar Brok. Merkel habe mit ihrer Politik einen deutlichen Rückgang der Flüchtlingszahlen erreicht. Dieser Kurs, so Brok, müsse beibehalten werden. Hintergrund der unionsinternen Auseinandersetzung ist der neueste ARD-Deutschland-Trend, in der die Zustimmung für die Politik von Angela Merkel drastisch gesunken ist. Im Vergleich zum Vormonat stürzt die Kanzlerin um 12 Punkte auf nur noch 47% ab. Gleichzeitig hat ihr schärfster Widersacher, CSU-Chef Seehofer, um 11 Punkte auf 44% aufgeholt und liegt damit deutschlandweit nun fast auf Augenhöhe mit Merkel. Kritisiert wird von den Wählern vor allem die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin. 65% sind mit dem Merkel-Kurs in dieser Frage unzufrieden. Nur noch jeder dritte Deutsche, genau 34%, hält ihre Politik für richtig. Bemerkenswert: Eine Mehrheit für ihre Flüchtlingspolitik findet die Kanzlerin nur noch unter den Anhängern der Grünen. Von den Unterstützern der Union dagegen sagen mehr als die Hälfte, 52%, sie seien mit Merkels Flüchtlingspolitik weniger oder gar nicht zufrieden. Auf die Ergebnisse in der Sonntagsfrage hat das derzeitige Merkel-Tief aber bislang keine Auswirkungen. Wäre am nächsten Sonntag Bundestagswahl, käme die Union weiterhin auf 34%, die SPD unverändert auf 22%, die Grünen auf 13%, die AfD auf 12% und die Linken auf 9%. Nur die FDP würde mit jetzt 5% einen Punkt verlieren.
Wir kommen ins Ausland. Bei den Kommunalwahlen in Südafrika hat der Afrikanische Nationalkongress ANC eine schwere Niederlage erlitten. Es ist das schlechteste Ergebnis in der Geschichte der Partei, an deren Spitze einst Nelson Mandela stand. Die führende Oppositionspartei, die Demokratische Allianz, erzielte landesweit rund 25% der Stimmen und kann zum ersten Mal auch die Kontrolle über die Industrie- und Hafenstadt Port Elizabeth übernehmen. 22 Jahre nach den ersten freien Wahlen warten die meisten schwarzen Südafrikaner noch immer auf eine Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse in einem Land, das seit Monaten unter einer Dürre landet. Aus Johannesburg meldet sich unser Korrespondent Jan-Philipp Schlüter.
Auf den ersten Blick sieht es nach einem famosen Wahlsieg für den Afrikanischen Nationalkongress ANC aus. Landesweit hat die Partei knapp 55% Stimmenanteil, in zwei der 9 südafrikanischen Provinzen sogar eine Zweidrittelmehrheit. ANC-Generalsekretär Gwede Mantashe scheint also zu Recht zu prahlen. Schauen Sie auf die Landkarte mit den Ergebnissen. Sie ist grün, die Farbe des ANC. Das zeigt die überwältigende Unterstützung, die wir haben. Und trotzdem hat der ANC bei dieser Kommunalwahl sein schwächstes Ergebnis in 22 Jahren Demokratie eingefahren. Zum ersten Mal ist er unter der psychologisch wichtigen 60%-Marke geblieben. Vor allem in den Städten haben die Wähler den ANC abgestraft. Die Partei hat in wichtigen Metropolen wie Johannesburg und Pretoria die absolute Mehrheit verloren. Besonders bitter dürfte der Verlust von Port Elizabeth am Ostkap sein. Die Region, die bisher als Wiege des ANC galt, wird künftig von der größten südafrikanischen Oppositionspartei Demokratische Allianz regiert. Entsprechend zerknirscht ist ANC-Fraktionsführer Jackson Mthembu. Wir sind sehr enttäuscht, aber wir wissen, dass wir Port Elizabeth nicht verloren haben, weil es eine bessere Partei gibt, sondern weil wir nicht gut genug waren. Nicht alle im ANC sind so ehrlich wie Mthembu. Viele Südafrikaner haben es satt, die ewige Selbstbeweihräucherung der ehemaligen Befreiungsbewegung zu hören und gleichzeitig seit 2 Jahrzehnten darauf zu warten, dass der ANC seine wirtschaftlichen Versprechen umsetzt. Besonders die aktuelle Führung steht in der Kritik. Präsident Jacob Zuma hangelt sich von einem Skandal zum nächsten und scheint die Probleme vieler Millionen armer Südafrikaner nicht wahrzunehmen. Er ist offenbar vor allem daran interessiert, seiner Machtklicke Posten und Geld zu verschaffen. Allerdings hat sich Zuma über die Jahre geschickt ein so stabiles Netz an willfährigen Vasallen aufgebaut, dass er die Partei trotz aller Skandale unangefochten beherrscht. Es wird spannend sein zu sehen, ob der ANC nach dieser historischen Niederlage aufbegehrt. Für die 2 wichtigsten Oppositionsparteien ist diese Kommunalwahl hingegen blendend gelaufen. Die linksradikalen Kämpfer für ökonomische Freiheit, IFF, die mit ihren ebenso populistischen wie unrealisierbaren Wahlversprechen vor allem frustrierte junge Südafrikaner erreicht haben, haben aus dem Stand fast 8% der Stimmen gewonnen. In einigen Städten könnten die IFF in Koalitionen sogar zum Königsmacher werden. Die Liberale Demokratische Allianz, die A, hat ihre Machtbasis in Kapstadt und der Provinz Westkap deutlich ausbauen können. Sie hat die Chance, in wichtigen Metropolen wie Johannesburg und Pretoria mitzuregieren. Und sie übernimmt die Macht in Port Elizabeth, muss dafür allerdings noch einen Koalitionspartner finden. Eine Zusammenarbeit mit dem bisher regierenden ANC schließt Parteichef Musi Maimane dabei kategorisch aus.
Noch hat Großbritannien formal keinen Antrag zur Entlassung aus der Europäischen Union gestellt. Das heißt, solange will es seine Beiträge zahlen und wird auch von Subventionen zum Beispiel für die großindustrielle Landwirtschaft profitieren. Doch ein wirkliches Problem sind die 6 Milliarden Euro teuren Pensionsleistungen für die rund 3000 ehemaligen und später noch aktiven EU-Beamten, die eine britische Staatsbürgerschaft haben. Informationen von Hendrik Burs.
Brexit heißt Brexit. Das ist ein Satz, der seit der Volksabstimmung vor anderthalb Monaten oft gesagt wurde. Allein schon deshalb, weil man zwar das Ziel definieren kann, ein Großbritannien außerhalb der Europäischen Union, aber wie das genau ablaufen soll, dazu gibt es auch einen anderen Satz aus der Popmusikgeschichte, Realpolitik ausgedrückt in einem Songtext.
Europa ist vielleicht, wie es von The Eagles beschrieben worden ist, in Hotel California. You can check out anytime you want, but you can never leave.
Das sagt Graham Watson, selber Brite und langjähriger Europaabgeordneter. Beim Auschecken aus einem Hotel muss man aber die Rechnung bezahlen und genau darüber wird viel diskutiert werden. Zum aktuellen Stand ist aber klar, Großbritannien zahlt nach offiziellen Angaben regelmäßig seine Beiträge an die EU.
The UK pays regularly its national contributions, like any other.
Wie jedes andere Mitglied, sagt eine Sprecherin der Kommission in Brüssel. Die Wirtschaftswoche hatte von einem Berg offener Rechnungen berichtet, den die EU seit Jahren vor sich herschiebe, insgesamt 200 Milliarden Euro. Daran habe Großbritannien einen Anteil von rund 25 Milliarden Euro. Die Erklärung der EU-Kommission, mit der Gesamtzahl seien offenbar keine Schulden, sondern Zahlungszusagen für die Zukunft gemeint von allen Mitgliedsländern.
This figure, which was 217 billion.
Die Summe von 217 Milliarden Euro scheint zu den noch nicht geleisteten, aber zugesagten Zahlungen zu passen, mit dem letzten Stand Ende 2015. Das ist nichts Neues, die Angaben sind öffentlich nachlesbar. Und ich betone, ausstehende Zusagen sind keine Schulden. Die Staatengemeinschaft stellt ihre Ausgabenpläne immer für mehrere Jahre auf. Zwei große Brocken darin sind die Landwirtschaftssubventionen und Förderprogramme für weniger entwickelte Regionen. Der aktuelle Finanzrahmen läuft bis zum Jahr 2020. Noch länger laufen die Pensionsvereinbarungen mit den EU-Beamten, die aus einem gemeinsamen Topf finanziert werden. Großbritannien müsste hier wohl entweder regelmäßig weiterzahlen oder sich auf einen Schlag freikaufen, was schätzungsweise 6 Milliarden Euro kosten könnte. Auch wenn es in diesem Sinne derzeit keine offenen Rechnungen gibt, bleibt die Grundfrage deshalb spannend: Wie wird Großbritannien in Zukunft mit seinen Zusagen umgehen, wenn es Austrittsverhandlungen mit der Rest-EU beginnt?
The Commission will of course not speculate about any possible implications of any future negotiations with the United Kingdom when Article 50 has not even been triggered.
Solange das Vereinigte Königreich nicht mal den Austrittsparagraphen 50 gezogen hat, kommentiere die Kommission solche Fragen nicht. Aus britischen Regierungskreisen hieß es, solange man Mitglied sei, werde man weiter in den EU-Haushalt einzahlen.
Die Attentäter von Würzburg und Ansbach hatten auch Chatkontakte zu unbekannten Personen in Saudi-Arabien. Das berichten heute mehrere Online-Medien und der Rechercheverbund von NDR, WDR sowie SZ. Kersten Mügge.
Wer genau die Chatpartner in Saudi-Arabien waren, konnten die Behörden bislang noch nicht feststellen. Aber die von den Mobiltelefonen gesicherten Protokolle zeigen, sie gaben den beiden Männern Ratschläge und ermutigten sie zu ihren Taten. So sandte der Ansbacher Attentäter ein Foto des noch menschenleeren Veranstaltungsorts und dazu den Text: Dieser Platz wird voll von Menschen sein. Sein Gegenüber antwortete: Töte sie alle. Bis zu dem Bombenanschlag blieben die beiden in Kontakt. Der Attentäter von Würzburg kündigte in seinem Chat einen Axtangriff an. Ob es nicht besser sei, mit einem Auto in eine Menschengruppe zu fahren, fragte der unbekannte Chatpartner wenige Tage nach dem Anschlag von Nizza. Der Attentäter antwortete, dass er noch keinen Führerschein hat. Für die Ermittler sind derartige Anleitungen per Chat ein Novum. Offenbar seien dem IS gewogene Kräfte oder dschihadistische Netzwerke in der Lage, Freiwillige konkret zu beraten und anzuleiten, heißt es nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung in einer Analyse des Bundeskriminalamts zu den Taten von Ansbach und Würzburg. Die Bundesanwaltschaft wollte sich zu den Erkenntnissen mit dem Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht äußern.
Im internationalen Kampf gegen Steuerhinterziehung konnte die Steuerfahndung in Nordrhein-Westfalen dank eines unerkannt bleibenden modernen Robin Hood erneut eine Vielzahl europäischer Länder umfangreiche Kontoinformationen zur Verfügung stellen. Die heute weitergeleiteten 3 Datenpakete enthalten etwa 160.000 Kontodaten bei Banken in Luxemburg und der Schweiz. Wolfgang Otto meldet sich aus Düsseldorf.
Normalerweise wollen Insider Geld, wenn sie geheime Kontodaten an den Staat weitergeben. Im jüngsten Fall war das anders. Da fanden die Steuerfahnder aus Wuppertal eine mobile Computerfestplatte in ihrem Briefkasten.
Von unbekannt, aber nicht verbunden mit irgendeiner Form von Geschäft, sondern als Beitrag zu einer Aufklärung.
Ein Geschenk für NRW-Finanzminister Norbert Walter Borjans. Auf der Festplatte waren fast 160.000 Kontoinformationen von Bürgern zu finden, die Geld bei einer Bank in Luxemburg gebunkert hatten. Die Höhe der darauf verbuchten Summen ist noch unbekannt, aber
es handelt sich hier offenbar um einen ziemlich großen Anteil nicht korrekt versteuerter Konten, das kann man jetzt schon sagen.
Hauptsächlich geht es um Konten von Deutschen. Daneben finden sich aber auch 100.000 Konten von Bürgern aus 19 anderen europäischen Staaten.
Es gibt dabei auch immer so eine Art, ich würde das mal etwas flapsig nennen, Beifang.
Diesen Beifang hat NRW-Finanzminister Walter Borjans den betreffenden ausländischen Steuerbehörden zur Verfügung gestellt, wie schon in früheren Fällen.
Es ist auch richtig, wo wir in der Lage sind, internationalen Datenaustausch vorzunehmen, das auch zu tun.
Immerhin finden sich auf der Festplatte aus Luxemburg 100.000 Konten von Ausländern, der Großteil Belgier, Franzosen und Niederländer, aber auch Italiener, Spanier und Schweden sind dabei. Der internationale Datenaustausch ist längst keine Einbahnstraße mehr. Aus Frankreich wurde der NRW-Finanzverwaltung eine Liste mit 1.800 Stiftungen in der Schweiz zugespielt, bei denen der Verdacht besteht, Steuerhinterziehungsvehikel zu sein. Fast alle diese Stiftungen sind Gründungen aus Deutschland. 85 stammen aus 7 weiteren EU-Ländern.
Das zeigt noch einmal, dass Steuerhinterziehung im großen Stil nicht eben eine unverbundene Tat Einzelner ist, sondern dass das Ergebnis geschäftsmäßiger Beratung durch Finanzinstitutionen ist.
Wie gezielt Banken dabei vorgehen, zeigt ein anderes Dokument, das Walter Borjans an seine europäischen Amtskollegen geschickt hat. Das Dossier einer Großbank mit Vertriebsinformationen für Kundenberater.
Praktisch Bedienungsanleitungen, wie man eben Menschen berät, die Steuern nicht zahlen wollen.
Das Dossier war den NRW-Behörden bei der Hausdurchsuchung einer Bank in die Hände gefallen.
Menschen mit Krebserkrankungen suchen in ihrer Verzweiflung manchmal Kliniken auf, die mit speziellen Medikamenten versuchen, Tumore zu behandeln. In einer Praxis in Brüggen könnte eine solche alternative Behandlung durch einen Heilpraktiker zum Tod von 3 Patienten geführt haben. Miriam Benzlin berichtet.
Am Samstag war eine Niederländerin gestorben, nachdem sie in der alternativen Krebspraxis behandelt wurde. Sie klagte erst über starke Kopfschmerzen und verlor schließlich ihr Bewusstsein. 2 weitere Patienten sind ebenfalls verstorben, ein Mann aus Holland und eine Frau aus Belgien. Ihr Ehemann sagte den niederländischen Medien, sie hätte in Brüggen eine Infusion mit dem Präparat Bromopyruvat erhalten. Genau diesem Mittel ist die Polizei jetzt auf der Spur, sagt Polizeisprecher Wolfgang Röttgens in Mönchengladbach.
Der wesentliche Teil der Ermittlung bezieht sich darauf, festzustellen, was ist todesursächlich für das Versterben dieser Patienten. Ist es die Krebserkrankung oder ist es die Einnahme dieses Medikamentes, möglicherweise Bromopyruvat, was in dieser Klinik verabreicht worden ist? Das muss geklärt werden. Also die Kausalkette zwischen Medikamenteneinnahme oder Präparateinnahme und dem möglichen Tod.
Das Klaus-Ross-Zentrum gibt die Substanz als eines der Behandlungsmittel auf seiner Internetseite an. Zu Bromopyruvat macht man noch Grundlagenforschung. In den Niederlanden ist diese Therapieform allerdings nicht zugelassen. Ob tatsächlich alle verstorbenen Patienten damit behandelt wurden, wird jetzt untersucht. Die Polizei hat die Praxis in Brüggen zumindest schon durchsucht und geschlossen. Außerdem warnen die Ermittler in Deutschland, Belgien und den Niederlanden alle Patienten vor der alternativen Krebspraxis. Sie sollen sich bei den Ermittlern in Mönchengladbach melden oder beim Gesundheitsamt in Viersen.
Das Wesentliche in dieser Sache ist es, dass weitere Patienten, die dort in der Klinik behandelt worden sind, weil sie an Krebs erkrankt sind und möglicherweise auch dieses Präparat zu sich genommen haben, sich an fachkundige ärztliche Hilfe wenden und dort auch Rat suchen, weil wir nicht möchten, dass jemand in Gesundheitsgefahr ist oder Schlimmeres.
Der Leiter der Klinik ist bisher zugelassener Heilpraktiker. Auf seiner Website richtet er sich vor allem an Niederländer, denn dort wird die alternative Heilkunde strenger reguliert. Eine 10-wöchige Behandlung für Krebspatienten kostet knapp 10.000 Euro. Naturheilkunde helfe manchen, heilt aber keinen Krebs, sagt WDR-Wissenschaftsjournalistin Claudia Rubi.
Ich habe mit einer Ärztin für Naturheilkunde gesprochen, die sagt mir, es gibt naturheilkundlich keine Methode, die wirklich Krebs heilen kann. Wir können den Patienten helfen, sagen die Naturheilkundler. Wir können die Nebenwirkungen der konventionellen Therapie mindern. Wir können die Psyche stärken. Wir können ihnen helfen, diesen schweren Weg zu gehen. Aber naturheilkundlich kann man keinen Krebs heilen.
Ob es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen der alternativen Krebstherapie und den Todesfällen gibt, muss nun geklärt werden. Gegen die Klinikmitarbeiter wird jetzt wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Doch auch wenn sich am Ende herausstellt, dass es keinen Zusammenhang zwischen den Todesfällen und der Behandlung gibt, der Ruf der Klinik wurde stark beschädigt.
Der AC Mailand ist einer der großen europäischen Traditionsclubs im Fußball. Doch in den letzten Jahren ließ der sportliche Erfolg nach und die Schulden summierten sich auf geschätzte 220 Millionen Euro. Nun hat eine Gruppe von chinesischen Investoren den Verein von der Fininvest Holding der Familie Silvio Berlusconis gekauft. Die Einzelheiten von Markus Epping.
Beim AC Mailand geht eine Ära zu Ende. Silvio Berlusconi war 30 Jahre lang mit seinen Unternehmen Besitzer des Vereins. Dass er den AC Mailand verkaufen wollte, war lange bekannt. Seit Monaten verhandelte der 79-Jährige. Jetzt der Zuschlag an eine Gruppe chinesischer Investoren. Kaufpreis 740 Millionen Euro. Zum Geschäft gehört außerdem die Zusage der Chinesen, in den nächsten Jahren 350 Millionen Euro in den Verein zu investieren. Unter dem Besitzer Berlusconi erlebte der AC Mailand seine erfolgreichsten Jahre. Allein 5-mal gewann die Mannschaft den Europapokal der Meister bzw. die Champions League. Unter Vertrag standen Spieler wie Ruud Gullit, Jean-Pierre Papin und Andrea Pirlo. Berlusconi inszenierte sich dabei auch selbst gern als Sieger. Manchmal stellte er sich nach Titelgewinnen gleich mit aufs Mannschaftsfoto. In den vergangenen Jahren hat der Verein allerdings wenig sportliche Glanzpunkte gehabt. Dazu kommen hohe Schulden. Der Verkauf des AC Mailand ist auch für die gesamte Fußballstadt Mailand ein Einschnitt. Denn damit gehören jetzt beide Mailänder Großvereine chinesischen Investoren. Inter wurde bereits vor einigen Monaten verkauft.
Das war das Echo des Tages. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.